Heute und in den nächsten Predigten möchte ich ein Lebensbild eines Apostels betrachten mit euch. Nicht zuletzt aufgrund eines persönlichen Wunsches hin, sondern auch, weil dieser Apostel für mich auch ein besonderes Zeugnis ist, dass der christliche Glaube keine menschliche Idee ist. Es geht, denke, könnt ihr euch schon ahnen, um Paulus. Wenn man manchmal über geistliche Dinge spricht und Paulus als Musterbeispiel anführt, dann heißt es oft, naja, du bist aber nicht Paulus oder ich bin nicht Paulus, also kann ich es nicht so tun wie er, oder? Und dann muss man sagen, ja, das stimmt, niemand von uns ist Paulus. Aber es ist schon sehr interessant, dass ausgerechnet dieser Apostel Paulus einen völlig anderen Gedanken hegt. Er sagt nämlich, oder besser gesagt, schreibt nieder an die Korinther, im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, gleich den ersten Vers, seid meine Nachahmer, gleich wie ich auch Nachahmer des Christus bin. Seid meine Nachahmer. Nachahmen bedeutet, dass man alles möglichst originalgetreu macht, wie das Vorbild. Und Paulus sagt es zu Heiden, nicht nur zu den Juden. Heiden, das sind wir. Alle Menschen, oder besser gesagt alle Gläubigen, die nicht Juden sind, sind Heiden. Wir sind also Gläubige aus den Heiden. Und Paulus ist der Apostel für diese Gruppe, für unsere Gruppe, speziell ausgesucht von unserem Herrn Jesus Christus. Und er sagt hier in einer ganz besonderen Weise zu den Heiden, obwohl es in Korinth auch Juden gab, ich bin der letztendlich Christus nachahmt, und ich bin euer Musterbeispiel, und wenn ihr es jetzt richtig machen wollt, dann ahmt mich nach. Also macht es mir nach. Das ist etwas anderes, als wenn wir in einer überzogenen Demut meinen, ja, aber ich bin nicht Paulus, ich kann das gar nicht. Doch Paulus verlangt sogar von den Gläubigen, dass sie ihn nachahmen. Das ist ein Befehl. Ahmt mich nach. Seid meiner Nachahmer. Ein Befehl. Und das verlangt er von einer Gemeinde, die nicht unbedingt sehr positiv auf ihn eingestellt ist. Wer die Korintherbriefe, vor allen Dingen den zweiten Korintherbrief liest, der weiß, dass es teilweise keine sehr angenehmen Leute waren, um es vorsichtig auszudrücken. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das auch in der Praxis erkennen. Man sagt im Englischen learning by doing, also nachmachen. Mach es, tu es. Und Paulus sagt ganz einfach, macht mich nach, schaut auf mich, heißt das. Geistliche Wahrheiten kann man theoretisch völlig im Kopf haben. Man weiß, was zu tun ist. Aber es ist etwas anderes, dies auch in die Tat umzusetzen. Wissen ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt etwas tun zu können. Aber Paulus sagt, geht hin und setzt es um, indem ihr mich nachahmt. Das sind letztendlich die erklärenden Worte. Ich denke, wir können bei Paulus viele Dinge sehen, die wir nachahmen können, die ganz einfach auch umzusetzen sind, ohne dass wir dann so einen Standesdünkel hätten und würden uns für Apostel halten wie er. Das brauchen wir gar nicht. Er sagt dies unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das dürfen wir nicht vergessen. Paulus schreibt hier nicht seine eigene Meinung in das Wort Gottes und sagt, ja, das habe ich gesagt oder das habe ich nicht gesagt oder das dürft ihr für bare Münze nehmen. Das lesen wir hier nirgends. Wenn es im Wort Gottes steht, dann dürfen wir das auch so anwenden, weil es von Gott ist. Und letztendlich sagt Gott dann zu uns, ahmt Paulus nach. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wie war Paulus? Also, wir haben ja hier nicht ein Lebensbild vor ihm, wo wir mal nachschlagen können, wie wir es vielleicht von einem Hudson Taylor haben oder sonst was, sondern wir müssen schon die Bibel ein wenig durchforschen, um zu erkennen, wer Paulus ist. Und heute, zu Anfang der Predigtreihe, möchte ich um den Hintergrund beleuchten, sein Umfeld und seinen Lebensweg. Dann als zweites Gottes Zeitplan im Leben des Paulus und auch den Eifer, den Paulus hat. Hintergrund und Umfeld. Paulus, der war ein Mann, von dem wir einen klaren Hintergrund haben. Ursprünglich hieß er Saulus und war aus Tarsus. Tarsus liegt in der Südtürkei in der Nähe der syrischen Grenze. Es ist heute eher unbekannter Ort, aber damals war er doch sehr bekannt und Paulus wollte auch aufzeigen, dass er nicht aus irgendeinem Dorf kam. Apostelgeschichte 21, 39 möchte ich uns da den ersten Teil lesen. Aber Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Damals war Tarsus praktisch ein griechisches Bildungszentrum. Viele Griechen waren dort, aber auch eben Paulus und vor allen Dingen seine Eltern. Und man kann bei Paulus erkennen, als er auf dem Areopag steht in Athen, dass er eine gewisse Bildung hatte. Und das ist eine Bildung, die einem gesetzestreuen Juden nicht unbedingt zustand. Also er hat sich darum nicht gekümmert, weil ein normaler Jude in Anführungsstrichen sich Angst hatte, sich damit zu beschmutzen. Paulus hatte also einen Horizont, der etwas weiter war als das eines normalen Juden. Und wer sich einmal kirchengeschichtlich mit dem auseinandergesetzt hat, ebenso mit dem Umfeld, der stößt auf den Namen Philon, einem einflussreichen jüdischen Philosophen und Theologen, der es versucht hatte, das hellenistische Judentum mit dem griechischen Judentum, also das hellenistische Judentum und das griechische mit dem hebräischen zusammenzubringen. Also er sagte nicht hellenistische Juden und hebräische Juden, sondern das muss ja irgendwie zusammengehören, denn viele Juden lebten ja in der Diaspora. In der Apostelgeschichte, Vers 13,9, lesen wir dann auf einmal, dass aus dem Saulus ein Paulus wird. Saulus, aber der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an. Gott ändert plötzlich den Namen. Denn er hat es ja dem Paulus gegeben, zu sagen, ab jetzt heißt du, nenne ich dich Paulus. Und ab da wird er auch nur noch Paulus genannt. Den Namen Saulus lesen wir nicht mehr. Aber Gott ändert auch anderswo Namen. Mose war im Alten Testament und nicht nur Namen, sondern auch Charaktere. Mose zum Beispiel war im Alten Testament ein Mann, ja, der war ein Hitzkopf. Er hat einen Ägypter erschlagen, das steht so geschrieben. Und dann erzieht Gott ihn, führt ihn in seinem Leben in genau drei Positionen und Zeiträume, die 40 Jahre jeweils gedauert haben. Weiter lesen wir in der Bibel von ihm. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Numeri 12,3. Plötzlich war er nicht mehr dieser Hitzkopf. Gott beginnt mit uns zu arbeiten. Er beginnt uns zu verändern, bei manchen eben auch den Namen. Aus Abraham ohne H wurde Abraham. Abraham heißt erhabener Vater. Abraham heißt Vater einer Menge und zudem wurde Abraham auch. Sarai bedeutet Edelsinn oder die Fürstliche. Sie wurde zur Fürstin, Sarah. Das sind alles nur kleine Buchstaben, die geändert werden. Aber die Bedeutung ist doch schon enorm. Es ist etwas anderes, ob ich fürstlich bin oder ob ich ein Fürst bin. Ob ich ein erhabener Vater bin oder ein Vater von einer Menge. Also ich habe drei Kinder. Abraham hatte nachher noch ein paar mehr, aber dennoch ging alles über Isaak aus. Und aus ihnen wurde ein großes Volk. Mehr, als die Sterne zählen konnten. Jakob, der Fersenhalter oder auch Überlister, wurde zu Israel, der mit Gott kämpft. Das war sein Beiname. Und aus Paulus, was der Demütige bedeutet, der Kleine oder der Geringe, der war vorher noch der Erbetene. Das heißt, Gott verändert. Er tut etwas in unserem Leben. Denn er verändert nicht nur unseren Namen, sondern er will auch unseren Charakter ändern. Aus einem Erbetenen einen Demütigen machen. Aus einem hohen Namen, Saulus, erster König Israels, wurde plötzlich, so wie er sich selbst bezeichnete, der größte Sünder. In der Bibel sind eben Namen nicht nur Schall und Rauch. Paulus hatte auch einen sehr individuellen Lebensweg. Und da kommen wir jetzt zu einem entscheidenden Punkt, und der durchzieht das Leben des Paulus wie ein roter Faden. Er war ein Mann, der vor Gott stand. Das muss uns bewusst sein. Er hatte besondere Einflüsse, er hatte besondere Offenbarungen, die kein anderer hatte. Aber weil es nun mal sehr viele Menschen auf dieser Erde gibt, Milliarden, ist es für uns natürlich nicht unbedingt logisch, ja sogar unverständlich, dass alles, was hier auf dieser Erde abläuft, uns gegenüber von Gott sehr individuell ist. Gott handelt mit jedem einzelnen Menschen anders. Und er hat einen genauen Plan mit einem Mose und Josua, mit einem Plan mit David, und er hat auch einen Plan mit dem Apostel Paulus. Und den hat er nicht erst begonnen ab Paulus Bekehrung, sondern schon vorher, ebenso bei uns. Gott hat mit uns und natürlich auch mit jedem anderen Gläubigen ein persönliches Verhältnis. Ich habe mit unserem Bundeskanzler und auch nicht mit unserem Bundespräsidenten ein persönliches Verhältnis. Ich denke nicht mal, dass er mich kennt. Ist auch nicht schlimm. Aber Gott kennt mich. Und er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und ich darf Gott kennen und ihn sogar Vater nennen. Ich würde zu Herrn Merz nie meinen Vater sagen, weil es nicht stimmt. Und das ist auch der rote Faden in einem Leben des Paulus, wo Gott immer wieder eingreift, genauso wie in unserem Leben. Gott hat mit uns einen Plan, Gott hat mit uns etwas vor. Und wenn man das geistlich ernst nimmt, muss man sagen, wenn ich Paulus nachahmen soll, dann hat Gott eben mit mir auch einen individuellen Weg. Und wie dieser Weg aussieht, das müssen wir herausfinden. Paulus hat eine Ausbildung genossen. Und wenn man nun die Ausbildung von Paulus zum Pharisäer beachtet, sieht man, dieser Weg passte genau. Lassen wir einmal offen, ob er den Hebräerbrief geschrieben hat oder nicht. Aber er gehörte ja zu einer Theologen-Elite strengster Richtung bei gleichzeitigem griechischem Wissen. Also er wäre jemand gewesen, der sowohl in dieser Richtung predigen kann, als auch in der Richtung. Und das tat er auch. Gott hat seine Berufung genau so gesteuert, dass er zu diesem Hintergrund gepasst hat, den er brauchte. Wir haben alle einen Hintergrund. Wir haben alle eine Ausbildung. Wir sind nicht als Christen geboren, sondern als Christen wiedergeboren. Davor gab es einen Lebensweg, den wir hatten. Und es gab welche, die sind in einer gläubigen Familie groß geworden. Andere, sie sind in einer völlig atheistischen Familie groß geworden und sind trotzdem zu Gott gekommen. Aber alle kann Gott gebrauchen. Die einen für die Bekehrung derer, die Gott kennen, aber ihn noch nicht angenommen haben. Die anderen, um die frohe Botschaft unter denen zu vertreiben und zu erzählen zu lassen, die Gott völlig ablehnen. Denn wer ist glaubwürdiger? Ich glaube doch eher einen aus meinen Reihen, der eine ähnliche Geschichte hatte als ich, als wie jemanden, der aus einer völlig anderen Richtung kommt. Zumindest war es bei mir so. Paulus stammt aus einer griechischen Diaspora-Gemeinde der Juden. Also nach der Zerstreuung der beiden Reiche von Israel und Juda flohen ja Tausende von den Juden entweder ins Ausland oder wurden vertrieben, ins Exil geschickt. Paulus gehörte zu einer jüdischen Familie, die großen Wert auf ihre Abstammung legte und auf die genaue Einhaltung des alttestamentlichen Gesetzes. Das hatte ihn natürlich auch geprägt. Und er schreibt ja auch, dass er beschnitten wurde am achten Tag. Und diese Anweisung wurde natürlich von seiner Familie befolgt, denn er konnte sich ja nicht entscheiden. Sie haben das mosaische Gesetz äußerst deutlich beachtet. Er war vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin. Er konnte also seinen Stammbaum zurückverfolgen. Vielleicht stammte er sogar von Saulus ab. Seine Familie legte eben großen Wert auf ihre Abstammung. Es war ja auch nicht unwichtig für Israeliten, dass sie wussten, aus welchem Stamm sie kamen. Denn du konntest nur Priester werden, wenn du von Aaron abstammtest. Und du konntest nur am Tempel dienen, wenn du wenigstens aus dem Stamm Levi warst. Und wenn du das nicht nachweisen konntest, warst du für diesen Dienst nicht zugelassen. Und du musstest das nicht nur durch deine Worte zulassen. Benjamin hat jetzt nun keine große Verantwortung am Dienst der Stiftshütte gehabt. Aber sie waren Juden. Sie waren Israeliten. Und offensichtlich war ihre Verwurzelung im Stamm Benjamin damals etwas Besonderes und sie genossen ein besonderes Ansehen. Zudem bezeichnet er sich als Hebräer von Hebräern. Also sozusagen ohne Rassenhass oder sonst was, ein reinrassiger Jude. Paulus selbst bezeichnet sich von seiner theologischen Ausrichtung her als Pharisäer. Auch das ist nicht unwichtig. Und das entsprach auch den Überzeugungen seiner Familie. Paulus formulierte seine Zugehörigkeit in Apostelgeschichte 26, 4 bis 5 so: Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt, da sie mich von früher her kennen, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, als ein Pharisäer. Religiös war Israel das Volk des Paulus und seiner Familie. Allerdings weltlich gesehen war er römischer Staatsbürger. Auch das ist für das Leben und das Wirken des Paulus wichtig. Er hatte ein Privileg, das bei weitem nicht jedem im Römischen Reich zuteil wurde, selbst wenn er in einer römischen Stadt wohnte. Nicht jeder, der in einer römischen Stadt wohnte, war automatisch römischer Staatsbürger, hatte römische Bürgerrechte. Und wenn Gott uns in diesem Leben, solange es nicht sündhafte Hintergründe hat, einen bestimmten Weg führt, dann muss man davon ausgehen, dass Gott diesen Weg irgendwann benutzen will, um mit dir und mir ans Ziel zu kommen. Wir sollten unsere Ausbildung nicht einfach über Bord werfen, sondern wir sollten schauen, was kann ich davon gebrauchen? Auch das ist wichtig. Das sehen wir bei Paulus. Gott benutzt das alles. Es wurde wichtig, dass Paulus ein Römer war, weil Gott es wollte, dass das römische Reich durch Paulus evangelisiert werden sollte. Es war wichtig, dass er die Philosophen kannte, weil er nach Athen kam und sozusagen in das Zentrum der damaligen Philosophie ging, um dort das Evangelium zu verkünden, sozusagen direkt im Herzen der griechischen Philosophie angriff. Paulus war somit der ideale Apostel für die Heiden. Besser geeignet als ein Petrus, der in Anführungsstrichen nur jüdischen Hintergrund hatte. Petrus war aber besser geeignet für die Judenevangelisation, weil er nur jüdischen Hintergrund hatte. Wir sehen, Gott kann alles nutzen und er tut es auch. Paulus war der Mann, der den Übergang gesteuert hat. Und doch sollte auch Paulus hier weiterarbeiten. Und dafür war eben auch sein pharisäischer Hintergrund eben von geringerer Bedeutung. Es war gut, dass er die Lehren des Alten Testamentes kannte, weil er ja immer zuerst zu den Juden gegangen ist und dann zu den Heiden. Und er konnte auch das mosaische Gesetz erklären wie kein anderer. Befasst man sich mit den Stellen in der Bibel, wo das Wort Gesetz steht, kann man erkennen, wie Paulus argumentierte. Man merkt, dass dieser ehemalige Pharisäer ein absoluter Spezialist alttestamentlichen Hintergrunds war. Er war ein Spezialist jetzt für die Erlösung und er konnte beides zusammenbringen. Das waren nicht zwei Teile, dies abgeschlossen, das angefangen, sondern er zeigte die Verbindung untereinander auf. Alles hat dazu beigetragen, was Gott ihm auf seinen Lebensweg mitgegeben hatte, bevor Paulus überhaupt wusste, dass er diesmal tun wird. Im Gegenteil, er hatte vorher eine ganz andere Richtung, da kommen wir gleich noch zu. Paulus war ebenso Zeltmacher, Apostelgeschichte 18,3 lesen wir das. Das heißt, er war auch handwerklich begabt. Und das war auch bei den Juden üblich, dass Theologen, also die das Wort verkündet haben, ebenfalls ein Handwerk beherrschten, um selbst den Lebensunterhalt für sich zu erarbeiten. Gott hat alles so gemacht, dass dieser Mann, Paulus, seine Speerspitze zur Evangelisation der Heiden werden konnte. Jetzt müssen wir einfach anfangen, unser eigenes Leben ins Licht Gottes zu stellen. Und wir sollten damit aufhören mit dem Hadern, aufhören mit Überlegen, warum ist bei mir das so gelaufen und jenes so schief gegangen. Wir müssen hingehen und vor Gott akzeptieren, dass er einen Plan mit uns hat. Wir müssen begreifen, dass das, was mir passiert ist, maßgeschneidert ist für mich. Selbst meine Niederlagen, wohlgemerkt, nicht Sünde. Sondern da hat eine Ausbildung nicht geklappt. Du hast dafür gelernt und es ist nichts geworden. Gott hat einen Plan deswegen. Und dieser Plan, wie gesagt, ist maßgeschneidert für meinen Charakter, für meinen Hintergrund, zu meiner Ausbildung, von allem her. Gott, Herr Jesus, baut seine Gemeinde. Er ist das Fundament, auf dem gebaut wird. Er ist auch der Eckstein, nach dem sich alles ausrichten muss. Die Apostel, inklusive Paulus, sind die Steine sozusagen der ersten Reihe. Doch wir sind keine Ziegel, die alle schön gleich aussehen, gleiche Größe, gleiche Form. Wir entsprechen mehr Bruch- oder Feldsteinen, die man findet, und mit denen gebaut wird. Und von denen sind keine zwei genau gleich. Es gibt große, es gibt sehr kleine und doch werden alle gebraucht. Der Herr hat uns so ineinander gesetzt, dass es keine Lücken gibt, dass alle mit ihren individuellen Geistesgaben gebraucht werden. Und daher sind wir auch keine Zufallsprodukte, sondern gezielt geführt worden. Ja, wir sind bearbeitet worden. Aber nicht, um gleich auszusehen, sondern um dort reinzupassen, wo er uns haben will. Ich war einmal in Irland und da gab es eine Insel, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Da waren Steinhäuser, die sahen aus wie Bienenkörbe, so rund. Sie waren aus Stein. Dort wurde kein Mörtel verwendet. Es war völlig dunkel in dieser Hütte, wenn man das so sagen darf. Aber es herrschte keine Zugluft darin. Es war nur eine kleine Tür da drin. War nicht groß, vielleicht 3 Meter im Quadrat. Da haben die Mönche gelebt, ich will nicht sagen gewohnt. Aber keine Zugluft, kein Mörtel, nichts verwendet. Ich dachte, wow, das geht. Aber so ist auch die Gemeinde Gottes gebaut, als ein Gebäude. Jeder passt dorthin, wo er hin soll. Und wir müssen uns von Gott da reinbauen lassen. Nicht so, wie wir es gerne hätten. Und das müssen wir einsehen, dass Gott, und deswegen müssen wir auch einsehen, dass Gott andere Zeitpläne mit uns hat, als wir sie uns vorstellen. Wir haben oft ab Anfang der Jugend einen gewissen Zeitablauf geplant. Ausbildung, Geld verdienen, Frau finden, Familie gründen, Haus bauen, so und so und so weiter. Und manchmal kommt da was zwischen. Man findet entweder keine Frau oder man verliert seinen Beruf oder sonst was. Aber das kann und ist Gott geführt für deinen Lebenswandel, den du einmal in seiner Gemeinde ausfüllen sollst. Paulus hatte auch andere Vorstellungen und das sieht man ganz deutlich. Er war ein Mann, der eigentlich schlechte Voraussetzungen hatte, denn er war fanatisiert vom Judentum her. Er war ein fanatischer Jude. Wir kennen ja die Geschichte von der Steinigung des Stephanus, Apostelgeschichte 7, 58. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, also Stephanus, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Paulus war im Jahr 34 ein junger Mann und war schon bei der Steinigung des Stephanus dabei. Ich weiß zwar nicht, was er gedacht hat, doch scheint es ihn nicht so sehr berührt zu haben, dass er jetzt zum christlichen Glauben wechselte. Im Gegenteil. Denn es heißt ja ein Jahr später, Apostelgeschichte 9,1, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester. Man muss das mal überlegen, wie der Heilige Geist es ausdrückt. Das heißt, Paulus hat Mord und Drohung geschnaubt. Das war höchster Fanatismus. Er war ein Verfolger in bösartiger Weise. Er nahm keine Rücksicht auf Frauen. Alle wurden von ihm verfolgt. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig. Für bestimmte Arbeiten sucht Gott sich nicht nur die Einfachen raus, wie zum Beispiel ein Noah, ein Jeremia oder ein Daniel. Auch die kann Gott natürlich gebrauchen. Gott sucht sich auch die schweren Charaktere heraus, wie zum Beispiel ein Mose, ein Mörder, oder ein Jona, der erstmal in die andere Richtung floh, oder ein Petrus, der von sich dachte, ja, ich mach das schon. Und eben ein Paulus, ein Verfolger der Gemeinde, der als Pharisäer vielleicht eine sehr gute Zukunft gehabt hätte, hätte Karriere machen können. Ich möchte das nochmal betonen. Das, was wir in der heutigen Welt so schön finden, was man so gern hat, sozusagen everybody's darling, also auf Hochdeutsch liebes Kind, ist mit allem, der Liebkind ist mit allem, mag für viele Dinge gut sein, aber Gott braucht nicht immer solche Leute. Für manche geistlichen Berufungen sucht sich Gott nicht diese, ich sage es wie gesagt vorsichtig, Aalglatten heraus, sondern genau das Gegenteil. Da muss auch schon mal einer sein, der auf den Tisch klopft, wie ein Paulus. Gegenüber seinem Schüler Timotheus war Paulus anders. Dem war er sehr verbunden. Und er hat es aber doch deutlich nochmal zum Ausdruck gebracht, indem er sagt, 1. Timotheus 1,13, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mit mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Hier sagt er ganz klar, ich war unwissend. Er hatte das Alte Testament, aber doch hatte er keine Erkenntnis. Das heißt, selbst ein Mann mit so einem Hintergrund, mit so einem Fanatismus, der böse war, der sündhaft war, den benutzt Gott trotzdem. Und es ist nicht so, dass wenn jemand eine extreme Charakterveranlagung hat, Gott ihn nicht benutzen kann. Im Gegenteil. Gott verändert Herzen. Die Frage ist nur, für uns, lasse ich mich verändern? Bin ich bereit, das zu tun? Wenn wir unsere Fähigkeiten der Sünde zur Verfügung stellen, dann bekommen wir ein Problem. Wenn wir aber unsere Fähigkeiten Gott zur Verfügung stellen, dann wird Gott es so benutzen, wie es richtig ist. Aber da gibt es keine Regel. Wenn du Schlösser knacken kannst, dann kannst du das in zwei Dingen tun. Du brichst bei fremden Leuten ins Haus ein und klaust alles. Oder du kriegst einen Anruf, ich habe meinen Schlüssel stecken lassen von innen, können Sie den mal aufmachen? Und schon hast du die gleiche Tätigkeit, aber zwei unterschiedliche Ziele. Und du nimmst nicht 400 Euro für die Anfahrt, sondern sagst, das, was es kostet. Denn auch anders kann man Schlösser knacken und stehlen. Gott ist der Herr. Jesus ist der Herr. Er ist für uns unsichtbar. Das hat auch Paulus betont. Und hinter der Gemeinde steht der Herr wie ein Orchester. Er steuert alles. Er ist der Dirigent. Er gibt den Einsatz und sagt, Posaune, jetzt spielst du. Wenn wir ein Orchester vor uns stehen haben und schauen auf die Dirigenten, er zeigt auf die Gruppe, die spielen soll. Sie machen nicht nur so, wie James Last. Und es ist egal, ob du die Bratsche spielst oder die Geige, warte auf deinen Einsatz. Selbst in einem großen Orchester mit bombastischer Musik gibt es einen Musiker, der vielleicht nur ein ganz kleines Instrument spielt, eine Triangel. Aber da kann man auch nichts sagen. Ja, der haut ja nur die Triangel, ob die nun klingt oder nicht klingt, ist völlig egal. Nein, denn auch sie ist wichtig, weil sie der Musik den Pep gibt. Achtet mal drauf, wo das vorkommt. Selbst Pausen sind wichtig. Ich habe ein bisschen Musik gemacht und da gab es auch große Pausen, wie es so schön überschrieben war, und wehe, da hat einer länger gespielt. Der Effekt war weg. Aber wenn diese Pause kam, die hat nur 2-3 Sekunden gedauert. Plötzlich waren die Leute wach und es ging weiter. Und die Leute blieben jetzt wach. Sollten wir vielleicht auch mal bei der Predigt machen. Ob deine Aufgabe im Reich Gottes spektakulär ist, wie die eines Spurgeon oder eher gedämpft, das spielt gar keine Rolle. Sondern du siehst am Paulus, dass alles passt. So, wie Gott dich gemacht hat, wie er dich geschaffen hat und führt, so kannst du ihm am besten dienen. Und das mit der Hingabe wie ein Paulus. Er war eifrig. Paulus hatte sich schon in Jerusalem einen Lehrer gesucht, bevor er zum wahren Weg gefunden hat, um seine theologischen Grundlagen zu vertiefen. Er hat zu Gamaliels Füßen gesessen. Und schreibt auch von sich in Philipper 3,6, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz untadlich gewesen. Es war ihm wichtig, Glauben und Gesetz zu leben, entweder ganz oder gar nicht. Sicherlich hat er sich auch als Sünder gesehen, aber dafür gab es ja auch ein Gesetz, nämlich Opfer. Das war das Gesetz der Israeliten. Und Gott brauchte diesen Charakter, dieses ganz oder gar nicht. Und Gott benutzt immer wieder Leute, die eine bestimmte Charakterstruktur haben, die einen bestimmten geistlichen Hintergrund haben, die Wissen haben, die bestimmte Anlagen haben. Und das wird durch den Heiligen Geist miteinander verbunden zu der Geistesgabe. Es ist ganz wichtig, die Geistesgaben, die Gott mir gibt, zu einem perfekten, als perfektes Paket anzuerkennen, um seinen Willen durchzusetzen, nicht meinen Willen. Wir denken oft schematisch. Als ich meine Gesellenprüfung gemacht hatte, bekam ich den sogenannten Gesellenbrief. Und plötzlich sollte ich an meiner Ausbildungsstätte die Arbeiten tun, die ich ein paar Tage vorher noch gar nicht tun durfte, die man mir nicht mal zugetraut hat. Ich sage, wie soll das jetzt gehen? Nur weil ich den Gesellenbrief habe? Ja, man kriegt ja in der Lehre nicht alles mitgeteilt. Damals hat ein Professor zu uns gesagt, hier lernen Sie nur 20% von dem, was Sie brauchen. Ich denke, super, und dafür machst du jetzt 6 Jahre? Naja, ich habe nicht mal die 20 gelernt. Ich will nur zeigen, es gibt hochinteressante Dinge, die Gott einfach benutzt, wenn man lernfähig ist und das auch einsetzt. Mathe war früher eins meiner Lieblingsfächer. Und dabei meine ich nicht das einfache Rechnen, sondern auch höhere Mathematik, wie Differentialrechnung, Integralrechnung, ich weiß nicht, ob ihr da was von wisst, Polynomdivision. Das war etwas, das ich konnte. Es gab bessere, aber es gab auch sehr viel schlechtere. Aber wenn man mich heute danach fragen würde, ja, ich habe das Wort schon mal gehört. Ich weiß auch ungefähr, was es ist, aber wie das geht, das weiß ich leider nicht mehr. Ja, weil ich es nie anwenden musste. Wir müssen im Training bleiben. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wir können das Wort Gottes nicht einmal durchlesen und sagen, ja, jetzt weiß ich alles. Wir müssen im Training bleiben. Wir müssen ständig das Wort Gottes lesen. Mal von Anfang durch bis hinten durch, mal thematisch. Wo steht was geschrieben zu diesem oder jenem Thema? Das ist Lernfähigkeit. Studieren. Das bedeutet studieren. Forschen. Aber vielleicht fragen mich ja die Kinder irgendwann mal, wofür sie Polynomdivision benutzen sollten. Und dann gilt es, da zu sein. Dann brauche ich etwas darüber zu lesen, weil ich schon die Grundlagen habe. Und es fällt mir viel einfacher, das dann auch zu erklären, als wenn ich es erstmal von Grund auf wieder lernen müsste. Integralrechnung habe ich auch irgendwann mal verstanden. Und ich wüsste es sogar anzuwenden, wenn ich jetzt mich da noch ein bisschen reinlese. Aber die Grundlagen sind da und das sollte bei uns allen da sein. Nicht jetzt in Mathematik, ja, sondern im Werk Gottes. Und wenn er dort einen Mathematiklehrer braucht, gut, dann, naja. Paulus war da, als es gegolten hat. Aus einem extremen Eiferer für das Judentum, wie Paulus sich selbst beschreibt, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Aus ihm wurde jetzt kein Eiferer für die Väter, sondern für den Herrn. Wir sehen, dass Paulus schon einen Unterschied macht. Überlieferung des Herrn oder Überlieferung der Väter. Gott hat aus ihm ein Werkzeug gemacht, das für ihn, für Gott und durch ihn eifrig wirkte, trotz aller Widrigkeiten, die Paulus erleben musste. Paulus hat viel erlebt. Auch das war mir ein Zeugnis, wieso ich der festen Überzeugung bin, und ich hoffe, ihr alle mit mir, dass der christliche Glaube keine menschliche Erfindung ist. Ohne richtige Führung geht unser Eifer in die falsche Richtung. Das war auch bei Paulus so. Er erkannte aber, dass er der von ihm beschrittene Weg, die Gemeinde Jesu zu verfolgen, falsch war. Nun wurde er kein Zauderer und sagte, ja, alles, was ich anpacke, ist falsch und das gelingt nicht, sondern er legte seinen ganzen Eifer in die Hand Gottes, damit Gott aus ihm, aus dem Paulus, ein brauchbares Werkzeug macht, zum Dienst am Bau des Reich des Himmels. Wir sind nicht Paulus. Wir sind eine individuelle Schöpfung Gottes. Aber auch wir sollen Paulus nachahmen. Wir haben nämlich einiges mit Paulus gemein. Wir sind in die Irre gegangen. Mehr, der eine mehr, der andere weniger. Vielleicht sogar mit gutem Gewissen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich dachte, die anderen wären falsch und ich als Katholik wäre der Richtige. Und musste mich dann eines Besseren belehren lassen. Wir sollten Paulus nicht darin nachahmen und uns in den Dienst des Herrn stellen, so wie er, dass wir uns steinigen, sondern dass wir den Eifer an den Tag legen, dass wir uns zurechtbringen lassen. Das sollen wir bei Paulus nachahmen. Und wie dieser Eifer aussieht, das wollen wir dann in den nächsten Predigten betrachten. Und auch, welche Schwierigkeiten Paulus in seinem Leben hatte, auch mit seinem Charakter. Lasst uns danach streben, Paulus darin nachzuahmen. Eifrig im Dienst zu sein, zur Ehre Gottes. Amen.